Hallo und fröhliche Weihnachten euch allen da draußen. Heute beim 627. NMAC-Podcast, heute mit mir Alex und bei mir sind heute Arne. Hallo Arne.
Hallihallo, da bin ich wieder. Überraschend.
Und Markus. Hallo Markus.
Hallo Alex, hallo Arne und ich bin auch wieder dabei. Meine Güte, ist ja fast... Ja.
Wie Weihnachten.
Wie Weihnachten, genau.
Ja. Kurz als Hinweis, das eigentlich für heute angedachte Quiz ist jetzt aus technischen Gründen verschoben worden. Das wird erst im Januar stattfinden und dann voraussichtlich auch mit ein paar Änderungen in dem Ablauf. Da dürft ihr euch schon mal drauf freuen. Für heute haben wir stattdessen ein paar eShop-Feiertagsempfehlungen für euch. Ein Podcast, den wir vor ein paar Jahren schon mal hatten. Jeder von uns stellt drei Spiele vor, die wir euch für die Feiertage bzw. natürlich auch danach, also für die Zeit bis ins neue Jahr hinein, wenn ihr vielleicht frei habt oder so, empfehlen wollen. Und besonders deshalb eShop, weil, ja, wir haben jetzt Heiligabend, wenn der Podcast erscheint, morgen, übermorgen sind Feiertage, dann ist es Wochenende. Da ist es ja dann eher schwieriger, sich die Spiele im Laden zu kaufen, also Retail-Versionen zu bestellen irgendwo und noch zu bekommen. Aber im eShop könnt ihr natürlich jederzeit einkaufen. Deswegen haben wir uns gedacht, wir schauen mal so, was gibt's denn so im eShop. Das bedeutet aber nicht, dass die Spiele nicht als Retail-Version existieren. Also hier kann auch ein kompletter normaler Vollpreistitel jetzt in den Empfehlungen auftauchen. Wir haben einfach uns ein paar Spiele rausgepickt, die wir euch empfehlen würden, die ihr aber trotzdem auch problemlos im eShop bekommt. Deswegen eShop-Feiertagsempfehlung, weil halt aufgrund der Feiertage die Empfehlung da ist. Das könntet ihr euch für die Feiertage kaufen, da habt ihr schön was zu spielen. Gilt natürlich auch darüber hinaus, es sind einfach Spiele, die wir jederzeit auch empfehlen würden. Also jetzt nicht nur für jetzt Weihnachten, Silvester oder so, sondern allgemein, aber wir haben sie jetzt für heute halt mal rausgepickt.
Genau. Und wenn ihr euch für irgendwas besonders bedanken wollt dieses Jahr, dann bedankt euch doch bei mir, weil ich nämlich unterlassen habe, hinter diesem Podcast die ganze Zeit so ein Jingle-Geräusch zu machen, weil es ja Weihnachtsfolge ist. Und die ganze Zeit so ein habe ich dann doch nicht gemacht. Also gerne geschehen.
Genau, da dürft ihr euch bei Arne bedanken. Wenn ihr es gerne gewollt hättet, dürft ihr euch bei Arne aber auch beschweren.
Genau, das ist ganz wichtig. Wir vermissen das Weihnachtsjingle im Hintergrund, damit es sich auch wirklich so anhört. Das ist genau. wie so ein Schnee, dieses Glöckchen und so.
Ja, genau.
Cool, ja. Ja, das wäre natürlich cool, wenn man, aber nee.
Ja. Gut.
Sollen wir schon spoilern, welche Spiele wir nicht empfehlen?
Du kannst gerne spoilern, was ein Spiel du nicht empfiehlst.
Nee, weil wir haben uns nämlich tatsächlich jeweils drei Spiele ausgesucht und es stellte sich raus, keines von diesen Spielen ist von Nintendo.
Das stimmt, ja.
Das stimmt.
Das liegt aber nicht daran, dass Nintendo schlechte Spiele macht, die wir nicht empfehlen würden, sondern die kennt ihr sowieso alle, ne? Das sind die Spiele, wenn ihr euch eine neue Konsole gekauft habt oder für eure Switch irgendwas braucht, so, dann wisst ihr sowieso, die Nintendo-Spiele, die gibt's. Deswegen empfehlen wir euch Sachen, die ihr vielleicht nicht auf dem Zettel habt.
Ganz genau. Also wir haben dann da so ein bisschen nachgeschaut. Es sind jetzt nicht alles Spiele, die komplett namenlos sind. Also ein paar davon sind relativ bekannt auch oder gehören zu einer Reihe oder sowas. Aber jeder von uns hat unabhängig voneinander, ohne dass wir uns da abgesprochen haben, einfach so gedacht, wir picken uns eher mal so die Nicht-Nintendo-Spiele raus, die wir empfehlen wollen. Weil, wie Arne schon gesagt hat, wer muss ein Mario Kart oder ein Donkey Kong Bonanza noch empfehlen oder auch einen Mario Party, das sind Standardspiele, sage ich jetzt mal so.
Mm.
Genau. Gilt sicherlich auch für ein paar andere Spiele, die nicht von Nintendo sind. Aber erwartet jetzt aber nicht nur kleine Indie-Spiele. Das ist jetzt auch nicht der Anspruch, den wir hier hatten.
Ja, wir haben volle Bandbreite und wir haben tatsächlich 8 Switch-Spiele, die sich auch auf Switch 2 spielen lassen. Und das letzte Spiel, was wir nennen, ist ein Switch 2-Only-Spiel.
Genau.
Und wir haben nach Preis sortiert. Das heißt, wir fangen mit dem günstigsten an. Also wenn ihr Budget bekommen habt zu Weihnachten, was ihr jetzt ausgeben wollt, braucht ihr nur bis zu eurem Wert hören und danach könnt ihr den Podcast dann auch ausmachen, wenn ihr wollt und direkt in den Shop gehen und was kaufen und dann den Podcast natürlich wieder anmachen.
Ja, oder ihr hört parallel den Podcast und kauft im Shop, geht ja auch.
Oder ihr kauft einfach jedes Spiel, was ihr hier vorschlagt.
Ist auch cool. Ja, genau. Ja, ich meine, Weihnachten, da kriegt man auch gut für Geld geschenkt, da kann man mal richtig hier, ne, also.
Genau. Ja. So, ich würde vorschlagen, wir fangen direkt mit dem ersten Spiel an. Da muss man richtig für blechen. Gerade aktuell ist es im Sale für 3,74 Euro. Kostet regulär den Wahnsinnspreis von 4,99 Euro. Gibt auch nur im eShop. Und das Spiel heißt Vampire Survivors. Und ich bin da lange Zeit drum rumgeschlichen, weil ich wusste, dass das ein gutes Spiel sein soll. Und es ist am 17.08.23 erschienen, also schon 2 Jahre alt im Grunde. Aber ein unfassbar fesselndes Spiel. Im Grunde ist es ein One-Stick-Shooter. Das heißt, ihr startet das Spiel und das Spiel erklärt euch nicht viel, sondern ihr startet das Spiel, drückt im Spiel auf Start, ihr kommt in ein Gebiet, seht eine Figur von oben und diese Figur hat eine Peitsche in der Hand und schlägt damit nach links und rechts, je nachdem in welche Richtung ihr guckt. Und es kommen von den Bildschirmrändern kommen Gegner an. Und wenn ihr die trefft, dann hinterlassen die Erfahrungspunkte und dann könnt ihr die einsammeln und nach einer Zeit habt ihr dann genug eingesammelt, da ist oben so eine Leiste am Bildschirm und dann bekommt ihr eine neue Waffe oder eine neue passive Fähigkeit und könnt ihr euch dann aussuchen und die dann hochleveln und das ist im Grunde schon alles, was ihr am Anfang seht. Das Spiel macht unglaublich süchtig, denn es ist sehr simpel, denn es ist kein Two-Stick-Shooter, sondern nur ein One-Stick-Shooter, denn schießen tut eure Figur ganz alleine automatisch. Und das bedeutet, ihr müsst nur die Figur steuern, quasi so parkourmäßig um die Gegner drumherum und dann im richtigen Moment in die richtige Richtung gucken und dann könnt ihr mit der Peitsche da draufhauen. Und das klingt jetzt relativ öde, aber das Spiel hat sehr, sehr, sehr viele Optionen, sich zu erweitern, denn es gibt später einen ganzen Haufen von neuen Waffen, nicht nur diese Peitsche, sondern auch diverse Sachen, entweder kreisförmig um euch drumherum oder zielgerichtet auf einzelne Gegner oder einfach wahllos auf Gegner auf dem Bildschirm oder. Ich versuche hier möglichst wenig zu spoilen gerade. Und es gibt auch diverse andere Gebiete, nicht nur die grüne Welt, in der ihr seid. Und viele andere Fragen, die ihr euch während des Spielens stellt, werden im Laufe des Spiels auch beantwortet. Und ihr bekommt sehr, sehr viele Komfortfunktionen im Laufe des Spiels dazu, die ihr am Anfang gar nicht vermisst und auch nicht braucht, die euch am Ende aber das Spiel sehr, sehr viel komplexer werden lassen, als ihr am Anfang dachtet, dass es wäre. So, kennt ihr das Spiel?
Namentlich, sag ich
mal. Namentlich, wie gesagt, ich hatte ja letztes Mal auch gesagt, dass es mich immer auch interessiert hat. Und da es jetzt so wahnsinnig runtergesetzt ist, werde ich jetzt wahrscheinlich auch zuschlagen, mir das mal zuzulegen. Für die Switch.
Ja. Ja. Ja, ich also muss sagen, ich war immer unsicher, was ist das jetzt für ein Spiel? Sah für mich jetzt eher so. Es ist ja ein absolutes Indie-Spiel gewesen. Das ist ja, ich weiß gar nicht, sehr kleines Team dahinter, soweit ich weiß. Es ist eine Person vielleicht sogar nur, ich weiß es gar nicht. Gerade. Ich glaube, es war sogar eine Einzelperson, meine ich, war das sogar.
Ja, genau.
Mittlerweile sind es, glaube ich, nur mehr Personen geworden. Ich weiß nicht, irgendwie hat es mich nie so 100% angesprochen, weil ich einfach nicht wusste, was ist der Sinn des Spiels. Mittlerweile finde ich es deutlich interessanter als am Anfang. Ich habe das schon, Gott, 2022, als es für den PC erschienen ist, habe ich es das erste Mal gesehen. Und wusste nicht, was ist an dem Spiel so gut? Warum ist das von einigen so gehypt? Warum spielen das so viele? Und dann mittlerweile, nachdem ich ein bisschen mehr gesehen habe, kann ich es eher verstehen, was so das Ding ist.
Ja, das wirkt am Anfang so wie diese typischen Streamer-Hypes auch.
Was ich noch gar nicht erwähnt habe zu diesem Spiel, es ist auch ein Multiplayer-Spiel, weil ich habe nämlich dieses Spiel mir gekauft und mich hingesetzt im Wohnzimmer und es ist auch ab 6 freigelassen. Meine ganze Familie konnte zugucken, also ich habe 2 Töchter, 10 und 12, die da dann eben zugucken konnten. Und dann habe ich das gespielt und nach kurzer Zeit guckten dann alle auf den Bildschirm und nach kurzer Zeit gab mir dann meine Frau auch ein paar Tipps und dann fragte sie, darf ich auch mal spielen? Und dann hat sie eine Weile lang gespielt und dann haben wir dieses Spiel zu zweit gespielt, weil man kann das nämlich mit bis zu 4 Personen an einem Bildschirm spielen. Und das Schöne ist, man sammelt ja zwischendurch neue Erfahrungspunkte und die werden dann einfach unter allen aufgeteilt, die mitspielen. Und das funktioniert super. Also ich habe wirklich keinen großen Kritikpunkt an diesem Spiel. Das ist ein tolles Spiel, wo man einfach mal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, je nachdem wie lange du überlebst, weil wenn du stirbst, ist das Spiel halt vorbei, einfach mal Zeit versenken kannst, ohne irgendwelche Probleme. Also ne, du musst dich nicht vorbereiten, du musst nicht groß nachdenken. Es ist einfach ein schnell gespieltes Spiel. Und du kannst es im Grunde sogar mit einer Hand spielen, denn es braucht ja nur den Analogstick. Also, gutes Ding. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. 5 Euro, sehr, sehr gut investiert. Es gibt einen Haufen von DLCs, die habe ich mir noch nicht angeguckt. Das Grundspiel bietet auch echt genug.
Man muss sagen, DLCs sind auch im Angebot. Und ich finde besonders ein DLC witzig, und zwar Ode to Castlevania. Genau. Kannst du dann als Simon, Richter, Trevor und Sonja, meine ich, sind dann dabei.
Genau. Und 8 verschiedene neue Peitschen.
Ja, insgesamt sind ja 20 Charaktere oder ein DLC drin, also ist der Wahnsinn. Das habe ich mir mal angeguckt, weil ich es interessant finde wegen Castlevania.
Ja.
Gut, noch was zu dem Spiel?
Nö, das war's.
Okay, dann würde ich jetzt übernehmen für mein erstes Spiel, und zwar habe ich Winterborough mitgebracht. Das ist ein relativ neues Spiel, das ist am 12. November dieses Jahr erschienen. Kostet 19,50 Euro, ist aktuell nicht im Angebot. Das ist am besten zu beschreiben als Cozy Survival Adventure. Also wir spielen eine kleine Maus.
Ja.
Die Maus kommt ist mit den Eltern vor einiger Zeit in die Stadt gezogen und nachdem die Eltern gestorben sind, kehrt die Maus jetzt zurück ins alte Haus auf dem Land. Ist halt ein alter Baumstumpf, der ein bisschen nicht heruntergekommen ist. Selbst weil sich die Tante nicht drum gekümmert. Und jetzt ist halt die Aufgabe der kleinen Maus, sich dort häuslich wieder einzurichten. Erste Aufgabe ist zum Beispiel erstmal für Wärme zu sorgen, weil es natürlich draußen kalt ist. Mein Titel ist Winterborough, also es ist Winter. Und natürlich will die Maus nicht frieren, also erstmal für Wärme sorgen. Dafür müssen wir Holz sammeln. Und das sind dann auch so die Sachen, die weitergehen. Es geht viel darum, in dieser Welt zu überleben, das Haus wieder herzurichten, die zur Tante zu gelangen. Dafür muss man zum Beispiel die Brücke reparieren, passiert sehr schnell im Spiel. Dann halt, Aufträge zu erfüllen für die Tante, für andere Bewohner, denen man begegnet. Es gibt auch eine Story, die voranschreitet und damit auch eine Mission und man kommt immer weiter weg von seinem Haus, in die Tiefen des Waldes und so. Natürlich gibt es auch Gegner, Käfer, Spinnen und sowas, die teilweise auch ganz schön gefährlich sind. Das Kampfsystem ist eher so ein einfaches, simples Kampfsystem, das ist kein komplexes oder so. Aber man muss halt essen, um nicht zu hungern, muss man halt essen und man muss auf Wärme achten, Ausdauer gibt's und es ist halt so ein ganz typisches Survival-Ding, nur halt ein bisschen mit Cozy-Einschlag, besonders durch die niedliche Maus-Thematik und halt auch diese sehr schöne Grafik, wie ich finde, diese gezeichnete Grafik ist wirklich, wirklich schön. Und habe ich sehr gerne gespielt. Das ist ein schönes Spiel. Ich weiß gar nicht, wie lange ich für gebraucht habe, es durchzuspielen. Ich tippe mal, man wird so 10 Stunden am Spiel sitzen, tippe ich jetzt mal. Vielleicht auch ein bisschen länger, wenn man alles erfüllen will. Ist ein wirklich schönes, kleines Survival-Ding, das jetzt aber auch ein bisschen dieses Cozy-Ding dabei hat. Ist die Frage, kennt ihr das Spiel? Also habt ihr davon schon mal gehört im Vorfeld?
Gehört, ja, aber also, mehr weiß ich da nicht drüber.
Okay.
Ebenso, genau. Also ich hab Screenshots gesehen und so. Das sah halt wirklich auch so diese Winteratmosphäre und so ist ja da auch mit dabei. Ne? Und so sah nett aus, auf jeden Fall.
Es hat einen sehr, sehr schönen Grafikstil, finde ich.
Ja, den hat's. Es wurde irgendwie auf einer Nintendo Direct gezeigt dieses Jahr, meine ich, während der Direct. Ich bin mir nicht sicher, ob sie da sogar einen Termin angekündigt hatten. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm. Erik hatte das auf dem Schirm. Und nachdem ich dann seinen Test gelesen hatte, war ich neugierig drauf und hab mir dann gedacht, okay, jetzt spiel ich's auch mal. Und macht wirklich Spaß. Also irgendwie ein schönes kleines Spiel. Man craftet auch halt viel Kleidung, man kriegt bessere Kleidung, damit man natürlich auch mehr die Wärme widerstehen kann. Man kann Möbel herstellen, um sein Haus einzurichten, muss im Haus Sachen reparieren, kann Pilze anbauen. Alles so Kleinigkeiten halt. Besseres Werkzeug und so weiter.
Es erinnert mich thematisch und von der Grafik her an Janosch. Kennt ihr Janosch, diese Bücher?
Das passt sogar sehr gut, ja, hast recht. Mhm. Du hast recht, ja. Passt sehr, sehr gut, der Vergleich, ja. Es hat halt teilweise eine etwas ernste, düstere Stimmung. Also ist schon das etwas härtere Leben im Wald. Also da ist auch schon mal die Gefahr, was weiß ich, eine Eule, die auftaucht und Maus und Eule kennt man ja. Das verträgt sich da nicht so gut für die Maus.
Ja, ist nichtsdestoweniger ab 6 Jahren freigegeben.
Ja, genau, es ist nicht brutal oder sowas. Zwar tötet man die Insekten bzw. andere Tiere, aber es ist nicht brutal in dem Sinne oder blutig oder sowas.
Mhm.
Ja, genau. Ja, also ich kann es empfehlen für alle, die halt so ein bisschen Survival mögen, aber das ein bisschen halt auch auf einer entspannteren Ebene. Es ist ein Singleplayer-Spiel, also man kann es jetzt nicht mit jemandem zusammenspielen, aber Zuschauer macht bei dem Spiel, denke ich, auch viel Spaß. Gerade wenn es durch den Grafikstil und halt, man kann ja auch dann zusammen so ein bisschen überlegen, wo muss man als nächstes hin, was sollte man als nächstes machen und solche Sachen.
Mhm.
Ja. Genau.
Ja, cool.
Also viel mehr gibt es zum Spiel gar nicht zu sagen, ohne jetzt was zu spoilern und das will ich natürlich jetzt nicht. Deswegen würde ich sagen, ja, klare Empfehlung von mir für halt alle Cozy-Fans, die auch Survival mögen und damit würde ich an Markus abgeben für sein erstes Spiel.
Mhm. Ja, mein erstes Spiel ist auch noch gar nicht so lange her, dass es erschienen ist. Es ist am, ich glaube, Ende November ist es erschienen, am 20.11. Es ist Neon Inferno. Und das ist auch digital im E-Shop erhältlich. Und es ist ein, ja, ich würde sagen, Cyberpunk, Run and Gun, Metal Slug. Ja, so ein Run, so im Stil von Metal Slug halt. Und spielt halt in New York im Jahr 2055, im Cyberpunk New York im Jahr 2055. Und man spielt zwei Auftragskiller einer Mafia-Familie, ein Männlein und ein Weiblein. Und die ballern sich da durch zahlreiche Level halt gegen rivalisierende Yakuza, die korrupten NYPD und noch so eine Militärorganisation mit kybernetisch aufgerüsteten Soldaten sozusagen. Und das Spiel hat einen unglaublich coolen Pixel-Art-Style. Ich weiß, wenn ihr mal Screenshots euch davon anschaut, es sieht unglaublich cool aus, auch in Bewegung und auch mit, es hat auch so diese typischen Scanline-Optionen und so dabei. Das sieht richtig, richtig gut aus. Und es spielt sich super flüssig. Also man rennt eigentlich die ganze Zeit nur von mehr oder weniger von links nach rechts oder rechts nach links, ballert da der Gegner ab, muss sich dann auch ducken, kann auch in die Tiefe schießen tatsächlich, was die ganze Sache noch ein bisschen anspruchsvoller auch macht, weil manche Gegner erscheinen halt im Hintergrund und da können wir dann umschalten und auch in den Hintergrund schießen. Man kann manche Schüsse auch zurückwerfen auf die Gegner. Also es ist auch schon ein bisschen komplexer und auch gerade so in den höheren Schwierigkeitsgraden ist man dann schon richtig, ja, schon beschäftigt teilweise. Es gibt auch einen Arcade-Modus, da muss man es in einem einzigen Credit durchspielen, was ich schon sehr, sehr hart finde. Das Spiel ist auch an sich, wie gesagt, sehr herausfordernd. Und es macht aber unglaublich viel Spaß, weil es auch so eine extrem coole Grafik hat. Diese Cyberpunk-Atmosphäre kommt da richtig gut rüber. Und es spielt auch im Dezember. Deshalb haben wir vielleicht sogar den Weihnachtsbezug hier. Also man hat da auch verschneites Cyberpunk New York dann vor sich. Ja. Genau.
Ja. Ja, passt hier sehr gut. Ja, sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Erinnert mich an Super Nintendo oder Mega Drive.
Genau, ja, oder auch an PlayStation 1 Run and Gun irgendwie, ne? Gab da ja auch so ein paar, ja, auch sowas wie Gunstar Heroes oder so, ne? Irgendwie sowas. Also so in diesem Stil. Das ist wirklich, es gibt eine Demo von dem Spiel. Kann man sich auch in unserem E-Shop verfügbar. Könnt ihr euch einfach mal das erste Level mal anschauen. Das hat mich auf jeden Fall dann auch dazu gebracht, mir das Spiel dann letztendlich zu holen. Es war irgendwie mal auf meinem Radar. Ich wusste aber dann gar nicht, dass es schon draußen ist, bis ich die Demo gefunden hatte. Irgendwie war das auf einmal, ich hatte es irgendwie mal gesehen, sah super cool aus und war es irgendwie so draußen, ohne dass ich es irgendwie bemerkt habe.
Ich finde keine Demo, ehrlich gesagt.
Nee? Nee. Also es gibt sie, okay, das kann sein, dass ich habe die Demo tatsächlich auf der PS5 gespielt. Okay. Kann sein, dass es die dann auf der Switch leider nicht gibt. Das wäre natürlich schade.
Ja. Oder noch nicht gibt. Das ist oft oder so, dass die Demo nicht auf der Switch später erscheint. Ich habe gerade nachgeguckt, auf Steam gibt es die Demo definitiv. Also
genau. Also Steam und PS5 und so gibt es auf jeden Fall eine Demo, die ihr euch da mal angucken könnt.
Nintendo ist oft bei den Demos ein bisschen später dran als die anderen.
Ja. Okay. Ja, also, ja.
Ja, was wollte ich fragen, das kann man ja zu zweit spielen, oder? Wenn
richtig,
du sagst,
genau.
Zwei Charaktere und so.
Richtig, ja, okay. Genau. Kann man auch zu zweit spielen. Genau, das sollte man noch erwähnen. Auch dann im Koop dann quasi gegen die Gegner horden. Also es ist herausfordernd, so wie Contra, würde ich sagen. Contra ist ja auch immer relativ schwierig, aber ich finde auch, die haben sich so ein bisschen so bei der Grafik, haben die sich echt selbst übertroffen an einigen Stellen. Sieht unglaublich cool aus.
Mhm. Ja, schon auf Screenshots sieht es echt wunderschön aus, das Spiel, muss ich sagen. Ich mag so Pixel-Stil und das sieht echt richtig Hammer aus.
Ja, genau. Und so direkt auch der erste Screen, den man anfängt, schon der schafft da schon die richtige Atmosphäre irgendwie. Also auch der Soundtrack ist richtig gut, passt richtig gut. Ja. Also ich kann es echt empfehlen. Macht mir sehr viel. Ich hab's noch nicht durch, weil es ist wirklich, wirklich schwer, aber macht wirklich sehr viel Spaß. Ich kann es empfehlen.
Kostet 19,50 Euro, wenn ich es richtig sehe.
Richtig, ganz genau.
Nicht im Angebot aktuell.
Nee.
Aber, ja.
Wahrscheinlich auch, weil es halt auch zu neu ist, ne?
Genau. Ja.
Wahrscheinlich. Gut. Mhm. Wenn sonst nichts mehr zu dem Spiel sagen ist, würde ich sagen, Arne, du darfst mit deinem nächsten Spiel weitermachen.
Jetzt hast du es schon verraten.
Ja. Jetzt fast verraten.
Fast verraten. Ich finde übrigens die Preisgestaltung 1950 ist ein komischer Preis, oder? Seit wann haben wir das
schon? Stimmt.
Naja, egal.
Das stimmt.
Ja. Ja, aber wir haben jetzt drei Spiele hintereinander, die 19,50 Euro kosten.
Ja. Ja.
Ach. Richtig. Ist das welches neu oder was?
Ja. Der Titel, den ich vorschlage, ist tatsächlich aktuell im Sale für 15,60 Euro. Auch ein seltsamer Preis. Und es heißt Hollow Knight Silksong. Habt ihr vielleicht schon mal gehört von? Hollow Knight war ein berühmtes Spiel. Das ist aus dem Jahr 2017, ist 2018 auf der Switch gelandet und da richtig populär geworden. Hat dann ewig lange keinen Nachfolger bekommen und nun am 4.9.2025 doch. Und zwar Hollow Knight Silksong. Und das gibt es in zwei Varianten, nämlich einmal für die Switch und einmal für die Switch 2. Und ich würde unbedingt empfehlen, die Switch 1-Version zu erstehen, denn das Switch 2-Update kostet nichts. Und andersrum funktioniert es halt nicht. Also wenn ihr die Switch 2-Version kauft und dann feststellt, ihr wollt es gerne auf Switch 1 spielen, Pustekuchen. Also Switch 1-Version kaufen, kostenlos updaten. So, das Spiel ist ein Jump'n'Run Metroidvania-Style. Also ihr spielt eine kleine Käferheldin mit einem roten Gewand. Und die hat eine kleine Nadel und mit dieser Nadel kann sie Gegner pieken und das macht sie auch. Und es klingt sehr harmlos und niedlich, in Wirklichkeit ist es aber eher verstörend und seltsam, denn es ist so eine Käferwelt und alles, was da drin rumkreucht und fleucht, bewegt sich anders als Menschen und Humanoide und Reptilien, sondern es sind halt alles irgendwie Käferwesen oder Spinnen oder Insekten, solches Zeug. Und das Schöne an so einem Metroidvania-Spiel und dieses Jahr auch, ist, dass verschiedene Fähigkeiten einfach diese Welt erweitern. Am Anfang gibt es relativ wenig Möglichkeiten, weiterzukommen und später findet ihr dann nicht nur neue Gebiete, sondern, und das ist auch das Schöne an dieser Welt, und das war beim Vorgänger auch schon so, die Querverbindungen zwischen diesen Gebieten, die erschließen sich dann auch. Also ihr stellt fest, oh, hier könnt ihr plötzlich eine Stütze weghauen und dann geht eine Wand auf der anderen Seite auf, die ihr von der anderen Seite aus nicht gesehen habt. Und jetzt die aber quasi eine Verbindung geschaffen hat zwischen zwei Gebieten, die ihr vorher gar nicht irgendwie zusammengebracht hättet. Und dadurch ist die Welt auch sehr schnell bereisbar später. Ich meine, es gibt auch ein Schnellreisesystem. Und was dieses Spiel aber spannend macht, ist, dass es verschiedenste Ausbaustufen gibt quasi. Hornet, die Heldin, kann quasi verschiedene Varianten von Kampf wählen. Also gewöhnlich schlägt sie beispielsweise mit ihrer Nadel nach links unten oder rechts unten, wenn ihr nach unten drückt. Und da gibt es aber Methoden, dass sie zum Beispiel nach gerade unten drückt, was für manche Leute viel angenehmer zu spielen ist. Oder ihr wählt verschiedene andere Waffen oder Zauber, die ihre Fähigkeiten verändern. Also beispielsweise, dass sie mehr Lebensenergie hat für einen kurzen Moment, aber die nicht wieder aufladbar ist oder. Und das weitere Spannende an diesem Spiel sind die Bosse. Die nämlich alle bockschwer sind. Also Standardgegner können euch schon umbringen, wenn ihr nicht aufpasst, weil die einfach alle Schaden machen und ihr gewöhnt euch dann dran, indem ihr ihre Bewegungsmuster lernt und die dann quasi relativ leicht auch erlegt, weil die halt alle relativ simple Bewegungsmuster haben. Aber sie machen dennoch Schaden. Und zwar jedes Mal. Also auch wenn ihr das Spiel schon sehr lange gespielt habt, machen die euch immer noch Schaden. Ihr müsst halt immer ausweichen. Und bei den Bossen ist es halt noch krasser, weil die begegnen euch meistens nur ein einziges Mal. Manchmal sind es verbesserte Versionen von Standardgegnern, aber nicht immer. Manchmal sind es auch sehr, sehr skurrile Wesen. Und manches davon sind auch einfach sehr überraschend. Nicht nur in ihren Bewegungsmustern, sondern auch darin, wann sie auftauchen. Und das ganze Spiel hat eine unglaublich dichte Atmosphäre, ist wunderschön handgezeichnet, hat eine ganz großartige Musik von Christopher Larkin. Tolles Spiel, von vorne bis hinten, ganz klare Empfehlung. Hat nur den Nachteil, dass es halt der zweite Teil ist und deswegen nicht so einen Hype hat, wie Hollow Knight das hatte damals. Es ist aber tatsächlich auch ein sehr, sehr gutes Spiel, was auch auf Switch 2, ne, die 4K auch ausnutzt. Habt ihr davon schon mal gehört?
Nein, überhaupt nein, nicht. Das ist ja also sowas von unbekannt, dass das jetzt hier so, ne? Also noch nie von. Nein, also. Also ich habe Hollow Knight, ich habe es auch schon gespielt, habe es aber noch nicht durchgespielt, deshalb habe ich ja tatsächlich mit Silksong noch nicht irgendwie mir das näher angeschaut. Sieht aber fantastisch aus, genau wie der erste Teil ja auch. Und diese Käferwelt, die ist halt so auch irgendwie was ganz Besonderes, auch wie das dargestellt ist und so. Es hat ja schon so ein bisschen so einen düsteren Touch auch, ne? So ein bisschen, es ist ja auch so ein bisschen an den Souls-Spielen auch irgendwie angelehnt. sehr cool auf jeden Fall. Das finde ich, also ist auf jeden Fall auf jeden Fall auch auf meinem Schirm, wenn ich dann den ersten Teil mal zu Ende gespielt habe.
Ja.
Ja. Und du, Alex?
Ja, gespielt habe ich noch weder den ersten Teil noch den zweiten Teil und ich weiß auch nicht, ob ich das jemals nachhole. Auch wenn es eigentlich mein Genre ist, der Schwierigkeitsgrad schreckt mich aber zu sehr ab.
Das Spiel ist tatsächlich sehr schwer. Das muss ich zugeben. Es gibt auch Momente, da fühlst du dich wie der größte Held, wenn du das 17 Mal versucht hast, nie geschafft und dann beim 18. Versuch hast du es tatsächlich geschafft und dann war das nur so ein mittlerer Boss. Meistens gibt's irgendeinen Trick, den du gedanklich machen musst, damit du die Bosse leichter besiegen kannst, aber den kennst du halt am Anfang noch nicht. Also ja, das Spiel ist sehr, sehr schwer.
Aber das war ja auch mehr oder weniger so eine Art Shadow Drop, ne, dass die es veröffentlicht haben. Das war ja relativ plötzlich. Es war ja immer wieder im Gespräch, Hollow Knight Silk Song, wann wird's vorgestellt? Kommt wieder ein Trailer und so und dann flups haben sie es, ja, kommt in 2 Wochen oder so.
Ja, genau so lief's.
Ne, irgendwie so in der Richtung.
Ja.
Also ich meine, das ist ja von der Grafik her genau auch so wahnsinnig aufwendig. Deshalb ist klar, dass die da auch was länger gebraucht haben, auch da das ein kleines Team ist. Ne?
Und, ja, man muss halt, also sie haben es ja wirklich oft verschoben. Das wurde ja schon in einigen Communities, wurde es ja wirklich bei jeder Direct, bei jedem PlayStation-Stream, Hollow Knight Silksong. Wie oft das auf diesen Bingo-Karten, die dann einige für die Streams erstellen, drauf war und so weiter.
Ja.
Und dann bringen die das, ja, wir bringen unseren eigenen Stream, zack, Hollow Knight Silksong, in 2 Wochen.
Ja.
Wie viele Studios daraufhin ihre Spiele verschoben haben,
ja,
um nicht in dieser Woche zu sein. Gerade Spiele, die etwas ähnlicher sind hingegangen, haben verschoben. Für den, dieses Spiel, ich hätte auch eventuell heute vorstellen können, ich weiß nicht, ob es für die Switch schon erschienen, ich glaube nämlich nicht. Constance, die Entwickler, die haben ja sogar im Vorfeld drum gebetet, dass es nicht in der Woche auftaucht, in der ihr Spiel für den PC ist, bisher nur erhältlich erscheint, weil es sehr ähnlich ist. Fantastisches Spiel, kann ich schon mal vorweg so sagen. Also wer Hollow Knight gerne mag, sollte sich Constance unbedingt anschauen.
Es ist ja so ähnlich. Es ist ja oft bei solchen Spielen, die so lange erwartet werden. Ja. Ich meine, genau, das wird ja nächstes Jahr genauso mit GTA 6 sein, wenn es denn nächstes Jahr kommt. Aber da werden auch alle Entwickler so, scheiße, alles schnell weg. So. Ich glaube, da wird in den Wochen drumherum wird kein einziges Spiel erscheinen.
Ich habe sogar ein bisschen die Befürchtung, dadurch, dass sie momentan bei GTA 6 von Ende des Jahres gehen, dass einige Studios sehr lange mit ihren Terminen warten könnten. Oder ja, sogar bewusst den Zeitraum ausweichen, in dem es wahrscheinlich erscheinen wird.
Das stimmt, ja.
Ja. Aber das sind halt so diese Phänomenspiele und Hollow Knight Silksong war halt so eins. Auch wenn es im Nachhinein nicht den Hype ausgelöst hat wie der erste Teil.
Das stimmt.
Ja. Aber es hat ja auch sämtliche Stores zum Einsturz gebracht in dem Moment, wo es erschienen ist. Das war auch beeindruckend.
Ja, ja,
sowohl Xbox, PlayStation als auch Steam, als auch
GOG, glaube ich auch.
Ja, genau.
Good Old Games, ja.
Einzig Nintendo war da tatsächlich nicht so betroffen gewesen.
Ja, weil es viele doch nicht auf der Switch spielen wollen. Switch 1, 2, warum auch immer.
Ja.
Finde ich aber eigentlich im Handheld, die Handheld-Option gerade für so ein Spiel immer ziemlich cool, muss ich sagen.
Ja. Ja, ich glaube, die meisten waren nicht zuversichtlich genug, dass die Performance stimmt.
Das stimmt.
Auf der Switch 1 sowieso nicht.
Ja.
Und die Switch 2 ist halt noch nicht so groß wie die Switch 1 in der Nutzerbasis, was logisch ist, dass sie den eShop damit zum Einbruch bringen könnten. Ja. Mhm. Ja. Haben wir ja kürzlich auch angekündigt, glaube vor ein paar Tagen erst, dass jetzt nächstes Jahr dann auch die kostenlose Erweiterung kommt für das Spiel.
Stimmt.
Gesehen. Ja. Ja. Ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt oder ob da überhaupt ein Name gefallen ist. Ich habe nur mitbekommen, dass da definitiv nächstes Jahr eine Erweiterung kommt. Ja. Gut.
Ja, prima. Dann war das.
Ja.
Dann gehen wir mal zum nächsten Spiel. Und zwar Spindle. Das kostet normalerweise 19,99 €, ist aktuell für 12,99 € im Angebot. Wie ich finde, ein sehr guter Preis für das Spiel. Spindle lässt sich am einfachsten beschreiben als Zelda-like. Damit könnte man es schon ein bisschen erahnen. Und zwar vor allem Zelda-like im klassischen Sinne von A Link to the Past, A Link's Awakening und den ganzen Spielen, also diese klassischen 2D-Dinger. Wir haben auch eine Top-Down-Sicht, eine pixeligere Grafik, aber so ein Pixel-Grafik-Stil, der meiner Meinung nach sehr schön ist. Ja. Und wir spielen den Tod.
Mhm.
Also wir wachen auf und erfahren, ja, wir sind der Tod, wir sind der neue Tod im Endeffekt. Wir haben auch einen Begleiter, der uns so ein bisschen hilft, uns anleitet, und das ist ein Schwein.
Ja, perfekt. Klar. Das ist der beste Partner überhaupt. Finde ich super,
genau,
cool.
Und bevor jemand fragt, ja, wir dürfen auf dem Schwein reiten, und ja, wir dürfen das Schwein selbst spielen.
Das ist wichtig. Beide Sachen sind sehr wichtig, finde ich.
Genau, ganz wichtig. Haben die Entwickler sehr, besonders betont.
Ja, das ist genauso wichtig wie Can I Pet the Dog oder sowas. Das ist genauso.
Ja, ja, ganz genau. also ich habe das Spiel echt gerne gespielt. Also als Tod, es geht was Seltsames vor, es stimmt nicht mehr alles mit den Seelen, die sterben, die Seelen sind nicht dort, wo sie sein sollen, und wir müssen es halt dann in dieser Welt, so eine Fantasy-Welt, herausfinden, was ist da los, arbeiten dafür auch mit Charon zusammen, dem Fährmann und so, und natürlich, wie ist es, wie man es kennt, wir kriegen neue Fähigkeiten im Laufe des Spiels, durch Dungeons auch, also wir absolvieren auch Dungeons, besiegen Bosse. Und ja, dadurch kriegen wir auch, dadurch, dass wir neue Fähigkeiten kriegen, wie man es halt auch kennt, können wir dann später auch an Sachen erreichen, die wir vorher nicht erreichen können. Zum Beispiel einen Abgrund überqueren, der vorher nicht überquerbar war. Kennt man ja auch von Zelda, wenn man zum Beispiel einen Link to the Past in Interhaken findet. Hier ist halt kein Interhaken, sondern eine andere Art Fähigkeit, aber trotzdem. Es ist recht linear. Es ist nicht so, dass wir jetzt sagen können, wir gehen jetzt statt in Dungeon 3, statt in Dungeon 2 oder so. Aber das ist ja bei den klassischen Zelda-Spielen auch zum Großteil so gewesen. Ich meine, Link to the Past hat ja auch einen ganz klaren Weg, in dem du das durchspielst. Also, ich muss sagen, spielt sich wirklich toll. Die Kämpfe sind toll, das ganze Movement von dem Charakter ist toll.
Gibt auch coole Bosse, ne? Also die Bosse sehen teilweise richtig.
Es hat
cool
einige
aus.
Richtig coole Bosse, es ist sehr abwechslungsreich, hat auch einige sehr coole Rätsel. Gerade in den Dungeons sind einige richtig, richtig coole Rätsel. Erzählt auch eine sehr schöne Geschichte, wie ich finde, die dann auch ein bisschen ernstere, klar, denn das Thema Tod ist präsent in dem Spiel, nicht nur dadurch, dass du spielst, aber halt auch dadurch, dass es halt darum geht, Seelen einzusammeln, dadurch sterben logischerweise auch Personen im Spiel. Beziehungsweise es gibt Menschen, die gestorben sind, und es gibt dann schon auch ein paar gelungene Wendungen, sage ich mal, in der Story und so. Ja, also mir hat's sehr gut gefallen, hat einiges zu bieten. Es ist jetzt nicht das längste Spiel, sage ich mal. Ich würde sagen, man braucht so 8 Stunden, wenn man sich auf die Story konzentriert, kann aber, wenn man so ein bisschen langsamer spielt, so wie ich es gerne mal mache, oder halt auch wirklich versucht, alles zu finden, kann man auch länger dafür brauchen. Soll ich mal 12 bis 15 Stunden sind da auch schon, denke ich, durchaus drinnen dann. Wie gesagt, hängt vom Spielstil auch ein bisschen ab. Und wie schnell man einige Rätsel löst, beziehungsweise rausfindet, wo man als nächstes hin muss manchmal. Weil es nicht immer einen Marker dafür gibt, wo du jetzt als nächstes hinrennst. Was ja auch ganz schön ist. Ja. Und es gibt auch ein paar Nebenquests. Also ein paar Sachen, die man so durch Nebenquests erfüllt, wodurch man erst da, dann nur dadurch überhaupt bestimmte Sachen bekommt, weil man halt, was weiß ich, einen Gegenstand, den man gefunden hat, irgendwo abgibt oder sowas. Ja. Manchmal lohnt sich für alle, die Zelda mögen, definitiv. Ist halt ein richtiges, so kleines Indie-Spiel. Deck 13 ist da als Publisher tätig. Entwickler waren ein sehr kleines Studio. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Personen das waren, aber jetzt nicht sonderlich viele. Und zwar in Berlin sitzen die.
Ach ja.
Ja, ein dreiköpfiges Team in Berlin. Aus Berlin war das, die das per Kickstarter finanziert haben, das Spiel. Ja, 8 Jahre haben sie daran gearbeitet.
Wow.
Und
ja, so ein Herzensprojekt fast schon, genau, ne, kann man sagen. Ja.
Ist bisher auch nur für Switch und PC erhältlich.
Ach ja, okay, interessant.
Ja. Und der Tod hat hier übrigens einen Namen, den wir direkt am Anfang vom Spiel erfahren. Er heißt nämlich Dengel. Ja, ich fand den Namen halt. Ja. Ja. Nee, also meiner Meinung nach lohnt sich definitiv für alle Zelda-Fans, die da auf sowas Bock haben.
Ja, also ich finde, das Schwein ist schon Kaufgrund, finde ich.
Ja, definitiv. Das Schwein ist absolut ein Kaufgrund.
Ja.
Gut, ja. So viel zu Spindle, dann würde ich mal an Markus wieder abgeben. Du hast dann dein nächstes Spiel.
Ja, auch wieder ein Spiel mit Cyberpunk-Thematik tatsächlich. Es zieht sich heute irgendwie auch durch den Podcast, finde ich. Und zwar ist mein zweites Spiel ist System Shock 2, beziehungsweise System Shock 2 25th Anniversary Remaster von dem Studio Night Dive. Kennt man ja, die sind ja verantwortlich für sehr viele Remaster und auch das Remake vom ersten System Shock. Ne? Also die machen ja sehr viele Remaster von alten Shootern ganz besonders. Sehr gute Remaster auch. Und hier haben sie sich halt System Shock 2 angenommen. Das Spiel ist von 1999 ursprünglich. Und ja, es ist eine Mischung aus, ja, soll man sagen, Mischung aus Shooter, also First-Person-Shooter, Ego-Shooter, Rollenspiel oder aber auch Immersive-Sim. Also dann hat so ein bisschen, es ist eher so ein Genre-Mix, kann man sagen. Es spielt halt in so einer Zukunft, wo eine KI wahnsinnig geworden ist. Das ist im ersten Teil passiert. Shodan. Das ist die Abkürzung für, habe ich mir jetzt hier extra aufgerufen, Sentient Hyper Optimized Data Access Network. Die ist wahnsinnig geworden und hat angefangen, weil sie sich als den Menschen überlegen gesehen hat, angefangen, dass man Menschen eher zu Untertanen macht, sozusagen. Das hat man im ersten Teil verhindert und der zweite Teil spielt jetzt Jahre später. Im zweiten Teil spielt man einen Soldaten, einen namenlosen Soldaten, der auf einem Raumschiff stationiert ist. Dieses Raumschiff macht den ersten Jungfernflug außerhalb des Sonnensystems. Der Soldat, der Hauptcharakter, ist halt in der Kryostase eingefroren und wacht auf einmal auf und auf dem Schiff ist die Hölle ausgebrochen, auf dem er stationiert ist. Und da scheint auch eine KI, Xerxes genannt, wieder verrückt zu spielen und verwandelt da die ganze Crew in Cyborgs oder Mutanten und experimentiert da auch mit der Crew. Und ja, es ist wirklich ein sehr extrem immersives Spiel. Es ist dadurch, dass es halt wirklich eine Mischung aus Rollenspiel ist und auch Immersive Sim, man kann fast alles irgendwie berühren, mitnehmen, untersuchen und so. Also sehr viele Sachen auf dem Schiff kann man da manipulieren. Und ja, man versucht halt letztlich irgendwie zu überleben. Es ist auch relativ gruselig, also es ist schon ein bisschen so eine Horroratmosphäre auch und es ist halt wirklich wieder ein super Remaster von Night Dive, muss man sagen, die hier wirklich wieder tolle Arbeit geleistet haben und da wirklich auch eine gute Arbeit abgeliefert haben. Also es ist auch auf der Switch sehr gut spielbar und ja. Genau, ich kann jetzt da gar nicht so viel spoilen, weil man halt wirklich auch die Spielerfahrung selbst gehört auch so ein bisschen dazu. Also dieses Raumschiff ist auch aufgeteilt in verschiedene Bereiche, wie man das so kennt, halt Medizinstation und so weiter, biologische statt Crew Quarters und so weiter und so fort. Und ja, genau, und ja, das gerade fällt mir jetzt nichts ein, was ich da jetzt noch so im Detail drüber sagen könnte.
Ja, vielleicht.
Ja.
Also ich kenne System Shock 2 nur aus dem Original damals. Mhm. Hab's noch nie durchgespielt. Ich kenne den ersten Teil deutlich besser, auch weil es Remake gespielt hatte.
Ja.
Erstmal kurz erwähnt, das Spiel kostet normalerweise 27,99, ist jetzt für 20,99 im Angebot.
Ja.
Also kriegt man momentan im Angebot. Es gibt Mehrspielermodus.
Richtig, genau.
Den kann man auch noch erwähnen.
Richtig, das sollte man auch noch erwähnen. Und es gibt auch, also die Charaktererstellung ist auch sehr interessant, weil man quasi so eine Militärkarriere erstmal durchläuft, mehr oder weniger, und da sich bei den Entscheidungen dann irgendwie auch die Charakterwerte irgendwie quasi ergeben daraus. Und man kann dann auch aus drei Klassen wählen, mehr oder weniger Marine, Navy oder OSA. Das ist so mehr oder weniger der Magier, weil die mit so Psy-Kräften hantieren. Und ja, genau, das wäre noch erwähnenswert, dass es auch quasi drei Klassen gibt, die man spielen kann. Also Marine ist der Krieger sozusagen, der halt mehr auf Angriff aus ist. Navy hat mehr mit Technik zu tun, also sie können hacken, besser hacken und so weiter. Und die OSA, die sind mehr auf diese Psy-Kräfte spezialisiert.
Genau.
Ja, es gibt auch dann im Cyberspace gibt es ja dann auch so, aber weniger als im ersten Teil, glaube ich. Man ist nicht so viel im Cyberspace unterwegs wie im ersten Teil. aber diese Cyberpunk-Atmosphäre, Cyberpunk-Horror, Science-Fiction-Atmosphäre wird auch sehr gut eingefangen im Spiel, finde ich.
Ja. Was ich noch erwähnen will, den Koop-Multiplayer des Spiels kann man plattformübergreifend spielen.
Oh, das ist gut, das wusste ich gar nicht. Okay, ja.
Der geht plattformübergreifend. Und bevor wir jetzt zum nächsten Spiel kommen, noch sei erwähnt, der erste Teil des Remake von System Shock ist seit 18.12. für Switch 1 und Switch 2 erhältlich.
Genau, den hätte ich nämlich tatsächlich auch gerne erwähnt. Den hätte ich vielleicht sogar eher genommen, weil ich den letzte Woche viel gespielt habe. Ja, aber allerdings auf der PS5 habe ich ihn gespielt. Ich glaube, die Performance von der Switch ist noch nicht so gut. Auf der Switch ist noch nicht so
glaube
gut.
Glaube ich auch, ja.
Da müssen die noch einen Patch nachliefern. Deshalb habe ich es jetzt nicht in die Empfehlungen genommen.
Ja.
Aber ansonsten ist das Remake nämlich auch wirklich ein tolles Remake vom ersten Teil.
Definitiv. Ja, definitiv. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir im zweiten Teil nur ein Remaster und kein Remake
bis
gebracht
jetzt.
Haben.
Ja, bis jetzt.
Bis
ne,
jetzt,
man weiß.
Ich weiß, bis jetzt.
Ja.
Aber gut.
Genau.
Gut, dann übrigens das einzige Spiel, nee, stimmt nicht, es ist nicht das einzige, aber das erste Spiel, das eine etwas höhere Altersfreigabe hat.
Wir richtig.
Mit dem 18er-Titel zu tun. Davor genau. War Hollow Knight mit ab 12 das bisher höchste, sonst haben wir sehr viel 6er. Und jetzt gehen wir wieder zu einem Spiel zurück, das auch ab 12 freigegeben ist. Und zwar möchte ich euch gerne Lego Star Wars die Skywalker-Saga empfehlen. Das ist jetzt auch schon eine Weile draußen, seit 5. April 2022 war ich ehrlich gesagt überrascht, das ist dann doch schon wieder so alt, das Spiel, als ich es mir hier rausgesucht habe früher.
Ja.
Ja, es gibt zwei Gründe, warum ich sie empfehle. Einmal, weil wir irgendwie nie die Gelegenheit bekommen, über Lego Star Wars die Skywalker-Saga zu sprechen. Bei uns im Podcast, obwohl wir schon sehr viel Star Wars-Podcasts immer haben, irgendwie das Spiel hat es nie reingeschafft, so richtig. Und dann ist es einfach momentan enorm im Angebot. Es kostet normalerweise 59,99 Euro. Aktuell bekommt ihr es für 11,99 Euro. Finde ich schon einen verdammt guten Preis. Wenn ihr die Galactic Edition wollt, also die größte Version des Spiels mit viel Bonus-DLC-Kram und sowas, dann bekommt ihr das sogar momentan statt für 79,99 Euro für 15,99 Euro. Also da finde ich die Rabatte schon, ja, sehr groß. Und das hat mich endgültig dazu gebracht, zu sagen, das empfehle ich euch jetzt, weil es ist einfach ein richtig gutes Spiel. Mein Lego Star Wars ist nicht neu, da gab es ja schon ein paar vorherige Spiele und es ist auch nicht neu, dass die Filme als Lego-Spiel umgesetzt werden, aber es ist jetzt nicht so wie bei Lego Star Wars die komplette Saga damals, bei der sie einfach die ersten beiden Lego Star Wars-Spiele in ein Spiel gepackt haben und ein bisschen miteinander verbunden haben. Sie haben hier wirklich ein komplett neues Spiel draus entwickelt. Also das ist komplett neu. Da ist jetzt nichts von den alten wiederverwertet worden. Und wir spielen wirklich alle 9 Filme nach. Also die komplette Skywalker-Saga von Episode 1 bis 9. Womit 8 und 9 ja das erste Mal drin sind. Denen gab es ja bisher keine Lego-Spiele. Entsprechend sind es auch ewig viele Charaktere. Ich weiß gar nicht, wie viele. Ich glaube, über 300 spielbare Charaktere gibt es in diesem Spiel.
Okay.
Ja, es ist Wahnsinn. Und es ist auch open-worldig zum Teil. Also du hast da schon so deine größeren Hub-Welten, nenne ich es mal, von denen aus man dann unterwegs ist. Coruscant ist relativ groß zum Beispiel, wenn man den ersten Film spielt. Tatooine ist so einer. Es gibt aber auch etwas kleinere Level, die ein klassischer Level sind. Das geht so ein bisschen ineinander über immer wieder. Und es gibt unglaublich viele Nebenaufgaben zu erledigen und Sachen zu finden, wie man es halt von Lego-Spielen kennt. Es arbeitet mit Sprachausgaben, mit dem üblichen Humor und das ist einfach so ein witziges Spiel zum Teil. Es macht so viel Spaß wieder, wenn man halt Lego-Spiele mag, muss man dazu sagen. Also das Grundprinzip bleibt natürlich identisch, aber man merkt an diesem Spiel halt auch, wie stark sich die Lego-Spiele mittlerweile weiterentwickelt haben und wie sehr sie nicht mehr nur das sind, was sie früher mal waren. Halt auch durch dieses leicht open-worldige Konzept, durch die wesentlich umfangreichere Art dessen, was da alles drinsteckt, was für verschiedene Missionstypen und Spielvarianten gibt. Ich meine, es gibt über 100 Fahrzeuge, in denen wir unterwegs sind und es gibt tatsächlich Dogfights im Weltall.
Okay.
Nur halt in Lego-Modellen.
Also ist es quasi das ultimative Star-Wars-Lego-Spiel sozusagen.
Genau, ganz genau, so kann man es sagen. Also ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie sie das Spiel nochmal bei Lego Star Wars toppen wollen. Sie könnten natürlich noch jetzt Rogue One oder sowas als Lego umsetzen, was es ja bisher noch nicht gab. Aber das brauchst du gar nicht. Und ich wüsste auch nicht, wie sie da nochmal einen neuen Teil zu bringen wollen. Also ich denke, Lego Star Wars ist damit im Lego-Bereich beendet. Das nächste Lego-Spiel, das diese Qualität, man muss ja sagen, sie erscheinen auch nicht mehr so inflationär wie früher, die Lego-Spiele. Die erscheinen ja jetzt wesentlich seltener und von verschiedenen Studios, also nicht mehr jedes Lego-Spiel ist vom selben Studio. Das nächste, was diese Größenordnung und diese Qualität erreichen könnte, ist das nächste Lego Batman, das ja 2026 erscheint. Das könnte auch nochmal so ein richtiges Highlight werden.
Mhm.
Und das wird auch diesem Ansatz, soweit ich es bisher von dem, was mitbekommen, beurteilen kann, folgen. Das ist das Beste aus Lego Comic, ich meine Batman Comic, Batman Filmen in eins packen. Und das haben sie halt auch gemacht. Das Beste aus diesen neun Filmen zusammengefügt zu einem großen Lego-Abenteuer, in dem man halt dann auch entsprechend eine Weile sitzt, wenn man das spielt. Also das ist, hat schon einen gewissen Umfang. Bin mir gerade jetzt nicht ganz sicher, wie lange. Also das hängt natürlich stark davon ab, ob man jetzt alles holen will, aber die Story, wenn man rein die Story spielt, spielt man das dann, denke ich mal, so maximal 20 Stunden durch. Wenn man wirklich alles holen will, dann würde ich sagen, ist man so 90, 100 Stunden locker beschäftigt.
Das ist wirklich ordentlich für so ein, für so ein Lego-Spiel, würde ich mal sagen.
Genau. Ja. Und dann halt, wenn man bedenkt, nur 12 €, beziehungsweise in der Galactic Edition halt 16 €, und da kriegt man halt dann, das ist nämlich der Punkt, weswegen sie keine weiteren Lego-Spiele brauchen. Wenn man die Galactic Edition kauft, kriegt man DLCs dazu. Das sind einmal weitere Charaktere, aber auch Story-Sachen zu Mandalorian Staffel 1 und 2, The Bad Batch, Rogue One und Solo.
Nichts zu also, Andor, das finde ich jetzt ein bisschen.
Nein, Andor war, dafür ist das Spiel zu alt.
Okay, verstehe.
Dafür ist das Spiel dann zu alt.
Ja, klar.
Auch Clone Wars haben sie, ich weiß gar nicht, inwieweit sie Clone Wars verarbeitet haben, sie haben Charaktersammlungen drin. Also als Charaktersammlung, die ist mit drin in dieser Galactic Edition, dadurch kriegst du dann Charaktere aus den Serien Obi-Wan, Andor, Buch von Boba Fett, Clone Wars, Rebels.
Ah ja, okay.
Und Sommerurlaubfiguren.
Okay.
Ja, also sie haben das schon so verarbeitet, wie es möglich war, durch die DLCs ein bisschen. Und ich weiß gar nicht, ob sie nicht später sogar nochmal was dazu gebracht haben, beziehungsweise was dieses Andor-Paket zum Beispiel, ich glaube, das hat aber wirklich nur Charaktere drin und kein Story-Zeug. Aber sie haben da schon auch das ein bisschen versucht zu erweitern, aber storymäßig haben sie vor allem die halt Rogue One und Solo nochmal mit eingefügt, das Ganze. Genau. Und wenn man die Galactic Edition kauft, hat man übrigens über 400 spielbare Charaktere.
Das ist eine Menge.
Ja, genau. Ja, so viel zu Lego Star Wars.
Hast du fast die ganze Wikipedia hast du da an Charakteren drin.
Ganz genau. es ist schon Wahnsinn, was sie da für ein Lego Star Wars Spiel gebaut haben. Ja. Gut, dann würde ich sagen, Markus, du darfst nochmal übernehmen.
Ich darf nochmal übernehmen. Ja, ich stelle jetzt nochmal ein Spiel vor. Ich dachte noch, jetzt nochmal, nochmal ein schönes Rollenspiel, mit dem man längere Zeit verbringen kann, nehme ich jetzt nochmal auf in die Empfehlungen. Und das ist hier bei mir Romancing Saga 2, Revenge of the Seven. Das ist das Remake von, kann man sagen, es ist das zweite Remake eigentlich von Romancing Saga 2, das auch auf der Switch verfügbar ist. Es ist letztes Jahr erschienen, im Oktober. Und ich hatte letztes Jahr Weihnachten da so viel Spaß mit. Deshalb dachte ich, dass ich das jetzt hier nochmal hier empfehle. Ich habe es damals zwar auf der PS5 gespielt, aber ich glaube, die Switch-Version ist auch ordentlich von der Performance her. Wie gesagt, es ist das Remake von Romancing Saga 2, das 93 ursprünglich für Super Famicom erschienen ist. Nur in Japan, das war ja Romancing Saga, war ja die Parallelserie zu Final Fantasy damals auf dem Super Nintendo gerade. Oder die Saga-Serie allgemein, ist ja irgendwie läuft ja da parallel bei Square Enix immer so ein bisschen. Und es ist immer so ein bisschen die Serie, wo sehr viel experimentiert wird, während Final Fantasy ja die Serie ist, die relativ, sagen wir mal, straightforward ist, was das Rollenspiel angeht, ist Romancing Saga immer, oder die Saga-Serie allgemein, immer sehr experimentell. Und das ist auch bei Romancing Saga 2 der Fall. Denn man spielt hier keinen einzelnen Hauptcharakter in dem Sinne, sondern man spielt eine ganze Dynastie von Königen, die gegen 7 ehemalige Helden kämpft, die zu Dämonen geworden sind und jetzt die Welt bedrohen. Und wie gesagt, das Spiel zieht sich über hunderte von Jahren. Also es ist wirklich, bis man das letzte, bis man den letzten König dann, ein Imperium ist es gar kein Königreich, bis man den letzten Imperator dann freigeschaltet hat, da können schon mal 1000 oder mehr Jahre vergehen. Und es ist überraschend, wie dann der Übergang manchmal ist. Also man spielt dann diesen, man spielt diese Dynastie halt dann so, dass der nachfolgende Imperator quasi den Status oder das Level quasi und die Skills teilweise übernimmt von dem Vorgänger. Also man verliert nicht sonderlich viel. Und man kann auch immer wieder neue Charaktere rekrutieren und so weiter. Aber man muss ja auch irgendwie das Königreich verwalten und dann auch teilweise neue Gegenden quasi in das Imperium aufnehmen. Und ja, es ist ein sehr umfangreiches Rollenspiel, aber damals für diese Zeit auch, wie gesagt, sehr experimentell. Und dieses Remake, das macht, ist halt das ganze Spiel auch nochmal in einer schönen 3D-Grafik. Ja, ich auch. Ja, also das ursprüngliche ist ja so im 2D-Pixel-Stil. Gibt's auch auf der Switch. Aber dieses Revenge of the Seven ist nochmal, da haben sie sich nochmal dran gesetzt, das ganze Spiel nochmal modernisiert, sozusagen. Genau. Ist meine Empfehlung, auch da es gerade auch runtergesetzt ist im Preis im eShop von ursprünglich 59,99 kostet jetzt 35,99.
Es gibt verschiedene Versionen von diesem Ding im eShop zu kaufen. Hier ist es aber anders als bei Silksong, dass du das Update für die Switch 2 Edition nicht umsonst kriegst, sondern das kostet tatsächlich 9,99 €. Du kannst aber die Switch 1 Version kaufen für 59,99 € beziehungsweise aktuell reduzierte 35,99 € und dann die 9,99 € für die Switch 2 Edition obendrauf kaufen. Du kannst auch einfach die Switch 2 Edition für die 35,99 € beziehungsweise 95,99 €. Oh Gott, eine Preise.
Also ich habe auch 95 gesagt.
Für Vollpreis kannst du entweder Switch 2 Edition kaufen oder die Switch 1 Edition. Wenn du von der Switch 1 Edition upgraden willst, kostet es aber 9,99 €.
Genau.
So.
Finde ich ein bisschen seltsam, aber gut. Das ist halt, ich denke mal, da sagt sich Square Enix einfach, ja, wer halt die Switch 1 Version schon gekauft hat, die ist ja auch schon ein Jahr vorher erschienen fast, nicht ganz ein Jahr, der muss halt nochmal bezahlen. Und alle, die es neu kaufen, zahlen halt dasselbe wie jemand, der das Spiel erstmals kauft.
Da zeigt sich halt, dass es einfach noch keine etablierte Vorgehensweise gibt. Das macht ja jeder Publisher, Firma macht es irgendwie anders.
Das stimmt.
Weil manche haben zum Beispiel bei Sega Sonic Racing, glaube ich, musste man einfach das komplette Spiel nochmal neu kaufen. Genauso bei Plants vs. Zombies. Und manche Spiele machen es komplett umsonst. Und bei manchen Spielen gibt es überhaupt keine zwei Versionen, sondern da kriegt einfach die Switch-Edition kriegt quasi irgendwie ein Update in dem Moment, wo du das installierst. So wie bei Mario Galaxy. Ich glaube, es braucht nur ein Jahr, bis es sich zurechtgeruckelt hat. Und nächstes Jahr werden wir diese Probleme nicht mehr haben. Da gibt es ein einheitliches System.
Genau, oder auch andere Spiele. Das Trails in the Sky First Chapter, das hat auch ein Switch 2 Update. Das kostet 1 €.
Ja, genau.
Ja, ne? Ja. Also da ist ganz unterschiedlich. Aber stimmt, da sollte vielleicht mal irgendwie was Einheitliches. Gut, auf der PS5 ist es ja auch so, dass du da manche PS4-Spiele umsonst upgraden kannst auf die PS5-Version. Die meisten eigentlich auch. Mhm. Aber bei ein paar einzelnen auch schon mal 10 € bezahlen. Ich weiß, bei Callisto-Protokoll zum Beispiel kostet das Upgrade, glaube ich, 5 bis 10 € irgendwie sowas. Ist schon ein bisschen komisch.
Ich denke mal, das wird sich auch nicht ändern. Ich denke, das wird eher so eine Sache sein, die Nintendo den jeweiligen Publishern überlässt, wie sie es handhaben wollen. Und fertig. Deswegen werden wir auch diesen Untersatz Nintendo Switch 2 Edition bei einigen Spielen nicht loswerden, weil damit einfach klargestellt wird, hier, das ist jetzt die Version für die Switch 2. Das im Titel drin zu haben, ist einfacher, als einfach nur zu schreiben, das hinten dran zu schreiben, Switch 2, Switch 1 oder sowas, weil das versteht jeder.
Ja. Ja, also ich finde das auch etwas, wie wird das erst sein, wenn es mal eine Switch 3 gibt?
Ja, das wird nochmal was ganz anderes dann. Ja. Dauert auch noch ein paar Jährchen, denke ich.
Wahrscheinlich, also ja.
Ich freue mich schon auf das Switch 1, 2, 3 Spiel von Nintendo.
Ja, ja genau.
Aber wie gesagt, was wolltest du noch sagen?
Zu Romance Saga wollte ich noch was sagen. Es gibt eine Demo von dem Spiel. Und wenn jemand Interesse dran hat, dann kann man sich das Spiel auch in der Ursprungsversion runterladen und nicht im Remake.
Genau.
Für 7,49 € aktuell, normalerweise 24,99 €. Das ist halt dann die Super Nintendo-Version, nur auf
bisschen die Switch schönere gebracht. Grafik. Bisschen schönere Grafik hat es schon.
Ja. Allerdings rein in Englisch. Das Remake hat deutsche Texte.
Mhm.
Ja,
genau. Also es ist wirklich ein schönes Spiel. Das hat mir wirklich, ich habe mich über letztes Jahr über Weihnachten gespielt. Deshalb fiel mir das auch ein, dass ich das da gut empfehlen kann, auch jetzt nochmal. Weil das ist irgendwie so die Zeit, wo ich es gespielt habe. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Wie ist es? Brauche ich die anderen Spiele vorher zu kennen oder kann ich mit diesem Jahr einsteigen?
Nee, nein, das mit dem kannst du überhaupt nicht. Genau wie Final Fantasy, dass da jeder Teil für sich steht. Da gibt es gar keine nötigen Vorkenntnisse.
Die Demo gibt es übrigens nur für die Switch 1-Version, auch interessant. Aber Switch 2-Demos gibt es auch sehr wenige bislang.
Mhm.
Ja. Ja. Spannend, das haben wir bei keinem der Spiele bislang erwähnt. Dieses Spiel hat ungefähr einen Download von 10 GB. Lego Star Wars ist bislang das schwerste Spiel mit fast 16 GB. Die anderen sind alle irgendwie bei einen halben bis 5 GB. Das passt also auf so eine Switch locker drauf. Das nächste Spiel ist eine völlig andere Hausnummer. Das hat nämlich einen Download von 61 GB ungefähr. Und es handelt sich um Cyberpunk 2077 für die Switch 2. Das einzige Switch 2-exklusive Spiel, was wir hier haben. Was sich aber sowas von lohnt, wenn ihr die letzte Folge unseres Podcasts gehört habt, dann wisst ihr das, weil da haben Markus und ich darüber schon ausführlich gesprochen. Deswegen fasse ich nur kurz zusammen, was das eigentlich für ein Spiel ist und warum das so gut ist. Bevor ich dazu komme, empfehle ich, das Spiel auf Cartridge zu kaufen, denn dann könnt ihr euch den Downloadplatz sparen. Da gibt's nur ein paar Gigabytes an Updates, die ihr installieren könnt, aber nicht mal müsst. Und für die Sprachen braucht ihr auch ein bisschen Platz, aber das war's dann auch. Und das Spiel kostet 70 Euro regulär. Das gibt's ab und zu auch für knapp über 50 im Sale. Und momentan ist es im E-Shop für 40 Euro im Sale. Ich habe es für 70 Euro gekauft und kein bisschen Geld bereut. Also es war ein super Kauf für mich, weil es ein unfassbar umfangreiches Spiel ist. Ein Rollenspiel in der Cyberpunk-Welt, da haben wir sie schon wieder, das dritte Mal heute, dem Namen nach. Und wir spielen Vi. Vi ist eine, also V geschrieben, eine Figur, die wir quasi komplett selber erfinden können. Weiblich, männlich, männliche Stimme, weibliche Stimme, alles egal. Wir können sämtliche Körpereigenschaften händisch festlegen, abgesehen von Gewicht, glaube ich. Aber viele andere Sachen können wir festlegen und werden dann in diese Welt reingeworfen und beginnen quasi das Spiel nach einem kurzen Tutorial damit, dass wir einen Chip installiert bekommen, unfreiwillig, mehr oder minder. Und in diesem Chip steckt Keanu Reeves als Johnny Silverhand. Johnny Silverhand ist damit quasi in unserem Kopf. Und wir sehen ihn alle Nase lang, obwohl er nicht wirklich in unserer Welt existiert. Und können deswegen mit ihm ständig reden und gibt auch überall seinen Senf dazu. Das ist anfangs vielleicht etwas negativ, dann wird es irgendwann positiv und dann ist es wieder blöd. Jedenfalls kann man ihn so oder so behandeln. Und das ist auch das Schöne an diesem Spiel, denn es gibt unfassbar viele Möglichkeiten. Also wir spielen in einer Stadt, die an der Westküste von den USA liegt. Eine fiktive Stadt namens Night City. Und das ist halt eine Cyberpunk-Stadt. Spielt im Jahr 2077, das heißt, es gibt viele Konzerne, die quasi das Sagen haben. Es gibt auch eine NUSA-Regierung, die da das Sagen hat, aber die im Grunde nur auf dem Papier. Und wir hören auch am Anfang, dass Arasaka, einer der Konzerne, quasi seinen Flugzeugträger direkt vor die Küste gefahren hat und die Regierung da nicht wirklich was gegen machen kann. Es ist einfach eine Machtdemonstration. Und wir sind halt in dieser Welt und müssen versuchen, damit klarzukommen, entweder möglichst berühmt zu werden oder einfach zu überleben, was auch nicht so leicht ist in dieser Welt. Oder einfach die verschiedenen Aufträge, die wir bekommen, auf die eine oder andere Weise zu lösen. Und da gibt es nicht wirklich eine gute Methode, um sie zu lösen, sondern es gibt einfach Entscheidungen und Konsequenzen. Und das zeigt sich im ganzen Spiel im Grunde wieder. Markus, wir haben da ja letzte Woche sehr lange drüber gesprochen.
Ja, ja, ja.
Das Spiel fühlt sich einfach sehr realistisch an, weil wir uns frei entscheiden dürfen. Weil wir weder gesagt bekommen, hey, du bist jetzt Level 5, du musst jetzt diese Mission machen, denn das ist die, die deinem Level entspricht und die nächste Story-Mission ist jetzt diese hier, die musst du jetzt machen, weil die deinem Level entspricht und wenn du die später erst machst, dann ist es das falsche Level. Nein, es gibt gar keine Level für die Missionen in diesem Spiel, das ist schon mal sehr schön und es sagt uns auch niemand, wo wir hingehen sollen. Es gibt zwar die Mission, wir wissen auch, welches die Mission ist, die uns in der Story am weitesten bringt momentan. Aber wir können auch einfach Nebenquests machen. Wir können uns einfach auch um völlig andere Dinge kümmern. Wir können zum Beispiel Autos kaufen, so viel wir wollen. Wenn wir das Geld dafür haben, das Geld kriegen wir entweder
Klamotten,
halt, wenn wir
Klamotten, Leute
plattern, Klamotten kaufen, genau. Wir können in Läden gehen. Da gibt's diverse mit schönem Interieur, wo wir reingehen können. Pokémon, schönen Gruß hier an dieser Stelle. Und wir können quasi völlig frei entscheiden, was wir machen wollen. Und auch welche Romance-Variante wir benutzen wollen. Also ob wir irgendwelche Kontakte pflegen, Beziehungen pflegen oder nicht. Bleibt uns alles völlig frei. Und das ist so das Schöne an diesem Spiel. Und die ganze Welt fühlt sich unglaublich lebendig an. Weil da überall Leute rumrennen, die irgendwas zu tun haben. Auch schönen Gruß an Pokémon an dieser Stelle. Und ich finde es einfach sehr, sehr, sehr fesselnd, das ganze Ding. Deswegen habe ich das auch innerhalb von 3 Monaten irgendwie mit 125 Spielstunden durchgespielt und keinen Moment bereut.
Ja, also ich muss sagen, dass unser Podcast letzte Woche mich auch tatsächlich dazu gebracht hat, das Spiel wieder zu spielen. Das ist tatsächlich so. Ich habe es auch wieder ausgepackt und ich habe meine Wii, also Wii wie der Charakter, nicht die Konsole. Ich habe da angefangen, wo ich mit dem Charakter, mit dem ich durchgespielt habe, habe aber auch mal nochmal einen neuen Charakter nochmal angefangen. Also das ist, was ich ja auch sehr schön finde, ist, dass die Entscheidungen in dem Spiel auch nicht immer gut oder böse sind, wie man das in vielen Spielen ja hat. Ah, jetzt habe ich hier die böse Option und die gute Option, sondern es gibt nicht immer gute Optionen. Es gibt doch nicht immer komplett schlecht. Also es ist immer so ein bisschen, es ist halt realistischer, ne, dass man halt, manche Sachen haben auch wirklich Konsequenzen und auch, ja, nicht alle Entscheidungen, die man treffen kann, sind auch immer so toll.
Ja, ne? Ja. Genau. Und das ist auf jeden Fall meine Empfehlung, die teuerste, die wir hier haben, aber auch die, die mich am längsten gefesselt hat von allen, die ich hier genannt habe.
Genau. Und wir müssen nochmal erwähnen, dass der männliche Wie wirklich langweilig ist. Das haben wir letztes Mal schon erwähnt, aber das können
wir. Nein, das ist Quatsch. Ihr könnt spielen, wen ihr wollt. Der männliche Wii hat durchaus Vorzüge, denn der hat andere Romance-Options als die weibliche Wii.
Das stimmt.
Meine erste Wahl war aber auch eine weibliche. Liegt aber auch daran, dass ich grundsätzlich Frauen spiele in Spielen, wenn es die Option gibt, weil warum nicht?
Geht mir genauso, ja.
Mir auch.
Ja.
Ja, also ich habe das Spiel definitiv wie weiblich gespielt und
ja, also der männliche Wii ist ja auch nur auf dem Cover von dem normalen Spiel. Danach haben die ja fast für alle Promo-Sachen die weibliche Wii auch benutzt.
Sie hat sich durchgesetzt, genauso wie bei Assassin's Creed Odyssey, da hat sich Cassandra durchgesetzt.
Richtig.
Und nicht Alexios. Mhm.
Genau, ganz genau.
Ja, und dann nimmt natürlich der Publisher die Figur, die die meisten mit dem Spiel in Verbindung bringen.
Mhm, genau.
Ja.
Genau. Und noch den Anime gucken, den hier.
Cyberpunk Edgerunners, ja. Genau.
Ja. Da kann ich auch was zu sagen. Es gibt jetzt einen Cyberpunk Edgerunners Prequel-Manga. Mhm. Der bei Panini ist der erste Band jetzt vor kurzem erschienen.
Cool.
Auf Deutsch.
Das ist nice. Nice.
Und zwar geht der um, wie hieß sie nochmal? Ach Mist. Hieß sie Rebecca?
Lucy?
Becker, nee, nicht die Hauptfigur, die andere. Die auch bei der Serie vorkommt.
Ja, ich weiß, wie du meinst.
Ja, und es gibt sehr gute, auch bei Panini erhältlich auf Deutsch, Cyberpunk Comics, die halt eigene Geschichten in der Welt von Cyberpunk einfach erzählen.
Cool. Okay.
Gut zu wissen. Jeder Comic für sich selbstständig stehend. Deswegen braucht man auch nicht in der Reihenfolge lesen. Ich habe davon schon die meisten mittlerweile gelesen, die auf Deutsch erhältlich sind. Kann ich wirklich empfehlen. Ich fand die teilweise, also fand die richtig gut, diese Comics.
Es sind ja auch. Gibt ja auch ein paar Romane, glaube ich, ne? Gibt's ja,
kann sein. Romane habe ich noch keine gelesen. Jetzt kann ich also nichts zu sagen. Ich kenne jetzt den Manga und die Comics.
Ja.
Ja.
Spannend, da wusste ich überhaupt nichts drüber.
Mhm. Und ich wüsste gerne mal, das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob irgendjemand das Pen and Paper damals gespielt hat, bevor Cyberpunk 2077 angekündigt wurde.
Ich kannte das gar nicht. Ich kannte halt als Cyberpunk Pen and Paper kann ich eigentlich nur Shadowrun, muss ich sagen.
Ja, ich habe mal namentlich davor von gehört, konnte es aber nie irgendwie zuordnen, mich auch nie mit beschäftigt, weil es hat keiner gespielt, hat mich nicht so interessiert. Aber würde mich mal interessieren, weil das ist ja schon 88, glaube ich, kam es ursprünglich raus.
Ja, ja.
Und die erste Edition hieß ja auch Cyberpunk 2013.
13 und danach dann 2020, glaube ich. Genau. Dann aber, ne, genau.
Genau, die kam, glaube ich, auch 2020 raus, die 2020er-Version. Die vierte Edition müsste das gewesen sein.
Ah, okay.
Mhm. Als ich mich mit Cyberpunk beschäftige, habe ich das alles mal irgendwann recherchiert gehabt. Deswegen habe ich das so grob noch im Kopf. Mhm. Ja, und dann kam halt 2077 jetzt als Spiel.
Und das neue, die neue heißt Red, Cyberpunk Red. Das ist die neueste Edition von dem
genau,
das kann so sein, siehst du.
Pen-Paper-RPG.
Ja. glaube, da haben sie dann auch irgendwie mit CD Projekt zusammengearbeitet gehabt.
Genau, das Spiel dann irgendwie, ich glaube, 2000, ja. In den 50ern irgendwie. Spiel da so vor 77.
Ja. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht, weil sie haben ja schon angekündigt, es wird ein zweiteres Cyberpunk-Spiel geben von CD Projekt und.
Ja.
Ja, mal schauen, was sie da machen.
Genau. Wenn ihr dazu mehr hören wollt, hört einfach unsere letzte Episode.
Genau.
Genau.
Alright. Ja, damit sind wir durch. Ich fasse vielleicht nochmal eben zusammen. Wir haben Vampire Survivors, Winterborough, Neon Inferno, Hollow Knight Silksong, Spindle, System Shock 2 25th Anniversary Remaster, Lego Star Wars The Skywalker Saga, Romancing Saga 2 Revenge of the Seven und Cyberpunk 2077 Ultimate Edition. Würde mich mal interessieren, ob ihr wirklich alle davon kauft jetzt.
Oder ob ihr vielleicht sogar davon schon was gekauft habt im Vorfeld, ob ihr vielleicht einige Spiele bereits kanntet, ob ihr vielleicht Spiele gar nicht kanntet und jetzt neugierig geworden seid, würde mich auch interessieren, kann ja auch sein.
Mhm. Ja.
Also schreibt uns das gerne mal, wie ihr jetzt nach diesem Podcast zu den Spielen steht, ob ihr vielleicht solchen Podcast mit Empfehlungen in dieser Form, anders als jetzt ein Roundup, bei dem wir über drei Spiele ein bisschen ausführlicher reden, noch häufiger haben wollt, ob euch das gefallen hat. Würde mich auch mal interessieren.
Mhm. Mhm.
Ja. Ja. Gut, ja, damit sind wir für heute durch und verabschieden uns. Wünschen euch ja frohe Weihnachten, schöne Feiertage, wenn ihr den Podcast denn bei Erscheinen hört. Falls nicht, dann auch schon mal ein schönes Jahresende und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ja, wir haben noch einen Podcast dieses Jahr, deswegen werdet ihr das nochmal hören, aber für alle, die halt jetzt vielleicht den Podcast erst eine Woche später hören oder sowas, ist trotzdem jetzt hier schon mal gesagt.
Genau.
Ja, genau. Aber nächste Woche gibt's natürlich trotzdem einen Podcast und das wird unser Jahresrückblick 2025 beziehungsweise unsere Jahresvorschau 2026 sein.
Nice.
Ja, genau. Gut, damit verabschieden wir uns. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Jingle, 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 jingle.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.